Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine könnte nun doch ein Ölembargo gegen Russland kommen. Trotz vieler seit Wochen diskutierter Risiken hat die EU genau das heute vorgeschlagen. Es soll nach einer Auslaufphase von 6 Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl gelten und nach 8 Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte. Was halten die Südbrandenburger davon? RBB-Reporterin Aline Lepsch hat darüber in Cottbus mit einem Unternehmer der IHK und Passanten gesprochen.
30.000 Liter Diesel benötigen die Lkw von Sebastian Poretta jede Woche. 50% mehr hat der Treibstoff zwischenzeitlich gekostet.
Sodass wir sehr anstrengende Gespräche mit unseren Auftraggebern führen mussten, um das zu kompensieren, was natürlich nicht zu 100% gelingt und gewisser Anteil immer beim Logistiker oder Spediteur hängen bleibt.
Jetzt sind die Spritpreise gerade wieder ganz leicht gesunken. Da kommt heute die Empfehlung der EU für ein Ölembargo. Jetzt könnten die Preise also gleich wieder einen Sprung nach oben machen.
Die große Befürchtung, die wir haben, dass halt durch diese künstliche Preiserhöhung, weil es ist ja Öl da, aber dass natürlich die Angst vor Lieferengpässen ausgenutzt wird, um die Preise massiv anzuheben.
Mehr Druck auf Russland bedeutet also auch mehr Druck auf Firmen wie Poretta und die lange Lieferkette. Vor allen Dingen in der brandenburgischen Ölraffinerie in Schwedt müsste ordentlich gerudert werden, sagt Wolfgang Krüger, der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. 90% des Rohöls, das dort verarbeitet wird, kommt derzeit aus Russland.
Und um zu vermeiden, dass der Verkehr komplett stillgelegt wird, sind wir darauf angewiesen, dass entsprechende Ersatzlieferungen von Rohöl in die Region sichergestellt wird. Wobei das auch nicht so einfach ist, weil es ein spezielles Öl ist, was in Schwedt verarbeitet wird. Es müssen andere Ölsorten dann in der Technik angepasst werden.
Das alles brauche Zeit.
Diese Zeit, die wir wahrscheinlich nicht haben, wird damit verbunden sein, dass die Energiepreise hier in der Region deutlich nach oben schnellen werden.
Und das macht über kurz oder lang alles teurer. Was sagen denn die Verbraucher zu einem möglichen Ölembargo und den steigenden Kosten?
Grundsätzlich Embargo, ja. Da müssen wir jetzt durch, so schlimm wie es ist.
Es wird alles teuer.
Ja, ich höre immer bloß EU, mir fehlen immer so die weltweiten Reaktionen.
Ich halte davon gar nichts.
Ich finde, wir sollten auch an uns denken. Es gibt Menschen, die nagen nun mal am Hungertuch. Und für die tut es mir jetzt schon leid.
Ob und wann ein Embargo für russisches Öl wirklich kommt, ist bisher nicht klar.
Soweit Reaktionen in Südbrandenburg auf ein mögliches Ölembargo gegen Russland. Zusammengetragen von RBB-Reporterin Aline Lepsch. Wer derzeit im Supermarktregal nach Sonnenblumenöl oder Mehl sucht, der muss schon Glück haben, gerade eine Lieferung abzupassen. Seit dem Krieg in der Ukraine fehlt es manches Mal an Nachschub. Das Land gehört zu den größten Sonnenblumenöl- und Getreideproduzenten der Welt. Nachschub fehlt auch in der Landwirtschaft. Das spüren die rund 5000 Landwirtschaftsbetriebe in Brandenburg massiv. Woran es da fehlt, dazu unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow.
Trotz der wochenlangen Regenpause in Brandenburg wachsen tiefgrüne Roggen- und Weizenpflanzen. Auch der Raps blüht kräftig gelb. Und Angst vor Engpässen seien in vielen Bereichen erst einmal unbegründet, schildert Landesbauernverbandspräsident Henrik Wendorf.
Die Versorgung mit Getreide für das Land Brandenburg, immerhin werden über 2 Millionen Tonnen Getreide in Brandenburg produziert, die ist gesichert. Für alle Tierhaltungsbereiche kann man das nicht ganz deutlich zum derzeitigen Zeitpunkt sagen. Wir sind, was Tierhaltung betrifft, im Land Brandenburg unterversorgt und müssen uns deshalb auf anderen Märkten bedienen.
Große Sorgen bereitet vielen Brandenburger Bauern, dass vieles, was zur Produktion von Getreide, Fleisch, Milch und auch Gemüse nötig ist, beispielsweise Dünger wie Kali und Stickstoff, aber auch Futtermischungen auf Getreidebasis, innerhalb von Wochen infolge des Ukraine-Krieges um ein Vielfaches teurer sowie knapper wurde. Dazu noch die höheren Energiekosten. Die aktuelle Ernte in 3 Monaten sei gesichert. Dramatisch könnte die Ernte 2023 werden, so der Bauernverbandschef.
Steigen die Betriebsmittelkosten weiter, insbesondere Diesel- und Düngermittelpreise, die wir dann in der Herbstbestellung und im Frühjahr des nächsten Jahres brauchen, können wir dann als Bauern, als Landwirte, beim Handel, bei den Verarbeitern auskömmliche Preise im Gegenzug realisieren.
Sonst würden Landwirtschaftsbetriebe aufgeben müssen. Der bündnisgrüne Landwirtschaftsminister Axel Vogel fordert, dass die von Brüssel und der Ampelkoalition in Aussicht gestellten 180 Millionen Euro Krisenhilfe sehr gezielt bis Ende September an Landwirtschaftsbetriebe gegeben werden müssten.
Sie brauchen in erster Linie Liquidität, dass sie auch die Preise zahlen können für teurere Düngemittel beispielsweise. Gießkanne hilft überhaupt niemandem.
Betroffen von den Folgen des Ukraine-Krieges ist auch Brandenburgs wachsender Ökoanbau. Insgesamt hätten die Landwirte bereits etwa 200 Millionen Euro Betriebsmittel ausgegeben, von denen sie nicht wüssten, ob sie die mit höheren Erzeugerpreisen bald ausgeglichen bekämen, so der Landesbauernverband.
Informationen von rbb-Landespolitik-Reporter Thorsten Südung. Und auch Energie und Energiesicherheit sind wegen des Kriegs in der Ukraine derzeit eines der wichtigsten Themen in ganz Europa. In Berlin kommt nun noch ein neuer energiepolitischer Aspekt hinzu. Der schwedische Vattenfall-Konzern hat nämlich erkennen lassen, dass er sich von seinen Kraftwerken und dem Fernwärmenetz in Berlin trennen würde. Mehr von rbb-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
So viel lässt sich sagen, das Angebot aus Schweden kommt auch für viele in der Koalition überraschend. Zwar steht der Rückkauf des Fernwärmenetzes im Koalitionsvertrag, doch dass Vattenfall nun mit einer Pressemitteilung vorprescht, hatten die wenigsten so erwartet. Entsprechend vorsichtig fallen die Reaktionen aus. Die Sprecherin der regierenden Bürgermeisterin Lisa Frerichs teilt mit, man werde die neue Sachlage bewerten. Finanzsenator Daniel Wesener kündigt immerhin an, Berlin werde die Option des Netzerwerbs intensiv prüfen, sollte sie sich bieten. Wesener betonte gleichzeitig, dass das Land sich das Ziel gesetzt habe, die Fernwärme bis 2045 CO2-frei zu erzeugen. Das bedeutet, dass die Kraftwerke, die derzeit noch mit Gas und Steinkohle betrieben werden, auf andere Energieträger umgestellt werden müssen. Auch der energiepolitische Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, Stefan Taschner, zeigte sich gegenüber dem RBB grundsätzlich aufgeschlossen. Anders als das Gasnetz sei das Fernwärmenetz ein Zukunftsnetz. Taschner schränkte aber auch ein, wir werden nur rekommunalisieren, wenn auch der Preis stimmt. Wie hoch der sein könnte, fällt auch Experten schwer zu beziffern. Vor gut einem Jahr hatte Berlin das Stromnetz von Vattenfall für rund 2,1 Milliarden Euro erworben. In der Branche hieß es immer, dass ein Rückkauf der Fernwärme deutlich teurer werden würde. Der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Jörg Ströter, wertet die Offerte von Vattenfall dennoch als Riesenchance. Der Kaufpreis lasse sich aus den Erträgen finanzieren, ist Ströter überzeugt, so wie beim Rückkauf der Wasserbetriebe und bei der Rekommunalisierung des Stromnetzes.
Vattenfall überlegt, das Berliner Fernwärmenetz zu verkaufen und der Senat will prüfen, ob er es kaufen will. Jan Menzel war das dazu. Vergangenen Freitagvormittag, mitten auf offener Straße in Pankow, ist eine junge Frau von ihrem Ex-Ehemann erstochen worden. Die Frau soll vorher mehrfach Hilfe bei der Polizei gesucht haben und um Schutz vor ihrem Ex-Mann gebeten haben. Ihre Familie erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Wie gut sind die Berliner Schutzangebote für Frauen in Fällen von häuslicher Gewalt? RBB-Reporterin Oda Tischewski ist dieser Frage nachgegangen.
Anfang des Jahres war Sora Mohammad Ghul 31 Jahre alt geworden. Nach der Flucht aus Afghanistan mit ihrer Familie besuchte sie einen Deutschkurs in Berlin und trennte sich von ihrem Mann. Offenbar wollte sie ein neues, selbstbestimmteres Leben beginnen. Es endete am vergangenen Freitag, als ihr Ex-Mann sie in Pankow auf offener Straße erstach. Blumen erinnern an der Kreuzung Maximilian- und Mühlenstraße an die getötete Mutter von 6 Kindern. Nun erhebt deren Schwester in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen die Berliner Polizei. Unterstützt wird sie dabei von Ava Moajeri, von einer Frauenorganisation, die zufällig den Namen des Opfers trägt, Zora.
Die Frau wurde nicht direkt in ein Frauenhaus getan, ihr wurde keine Hilfe angeboten, sie hat keinen Schutz bekommen, keine Leute, die sie irgendwie begleiten und beobachten, was da eigentlich passiert und wie der Mann eigentlich mit ihr umgeht. Ich glaube, dass sie denken, dass es hätte definitiv verhindert werden können.
Und es handele sich nicht um einen Einzelfall, so die Aktivistinnen. In Fällen von häuslicher Gewalt würden Frauen mit Migrationshintergrund bei der Polizei häufig nicht ernst genommen. Das Problem eher in der kulturellen Herkunft als in der familiären Situation verortet. Roland Weber, Opferbeauftragter des Landes Berlin, bezweifelt nicht, dass das Angebot an Schutzplätzen, zum Beispiel in Frauenhäusern, insgesamt erweitert werden muss. Ein Rassismusproblem sieht er aber nicht.
Mir sind mehr Fälle, die ich als Art Missverständnisse bezeichnen möchte, zu Ohren gekommen, indem mir die Frauen sagten, dass sie durchaus eindeutig um Hilfe ersucht hätten und mir die betreffenden Polizeibeamten auf meine Nachfrage erklärten, dass es so deutlich nicht gewesen wäre.
Ein Kommunikationsproblem also? Die Berliner Polizei untersucht den Fall jetzt intern, auch auf eigene Fehler hin. Ergebnisse gibt es bislang noch nicht, so Polizeisprecher Thilo Kablitz.
Was unsere Schutzmaßnahmen betrifft, differenzieren wir nicht. Es geht um den Menschen, den wir schützen wollen. Und genau deshalb tut mir ganz persönlich auch dieser Vorwurf doppelt weh. Bei der Prüfung und Aufarbeitung geht es so weit, dass wir bis auf die Sachbearbeiterebene hinuntergehen und uns wirklich angucken, welche Maßnahme wurde explizit getroffen, was hätte man an der Stelle vielleicht schon besser machen können oder auch müssen, um künftige Fehler, die wir vielleicht dann feststellen, vermeiden zu können.
Für die 6 Kinder von Sora Mohammad Ghul ist die Tat eine Katastrophe. Sie leben zurzeit in behördlicher Obhut und die Familie hofft nun, so die Aktivistinnen von Sora, dass der Täter nicht abgeschoben, sondern in Deutschland verurteilt wird.
Vorwürfe gegen die Berliner Polizei nach dem Femizid in Pankow vergangene Woche, RBB-Reporterin Oda Tischewski ist dem nachgegangen. Weniger Depressionen und mehr Sicherheit. Das ist das, was ein bedingungsloses Grundeinkommen, Geld also ohne Gegenleistung, schaffen kann. Das hat eine groß angelegte Studie in Finnland vor einigen Jahren gezeigt. Den Teilnehmenden ging es durch das Grundeinkommen psychisch besser. Eingeführt wurde das Grundeinkommen in Finnland aber letztlich nicht. Hierzulande will die Initiative Expedition Grundeinkommen verschiedene Modelle testen. In Berlin startet sie dafür am Freitag eine Unterschriftensammlung, die nächste Phase ihres Volksbegehrens. Bis September sollen fast 250.000 Unterschriften zusammenkommen. RBB-Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann mit Einzelheiten.
Rosa Plakate zeigen die Slogans mehr Zeit für Oma, mehr Glücksgefühle oder weniger Existenzangst. So will die Expedition Grundeinkommen für ihr Volksbegehren werben. Gerade jetzt will Laura Bremswig von der Initiative ihr Thema vorantreiben, angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs bei steigender Inflation.
Wir glauben, dass gerade diese beiden Krisen auch zeigen, dass obwohl wir so ein wohlhabendes Land sind, die Menschen in Deutschland trotzdem nicht genug abgesichert sind.
Ihr Ziel, ein Modellversuch. 3.500 Menschen in Berlin sollen 3 Jahre lang jeden Monat ein Grundeinkommen erhalten. Rund 1.200 Euro sollen es sein, um die Existenz, aber auch die Teilhabe zum Beispiel an Kultur oder Sport zu sichern. Mit im Boot bei dem Modellversuch wäre ein unabhängiges Forschungsteam, das anhand wissenschaftlicher Kriterien entscheidet, welche Menschen teilnehmen. Wissenschaftler sollen dann ihre Situation sowie auch die einer Vergleichsgruppe ohne Grundeinkommen betrachten. Die Kosten von insgesamt bis zu 70 Millionen Euro sollen aus Sicht der Initiative durch Steuergelder bezahlt werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.